Die Gruppe wollte im Hinterteil der Roten Armee wühlen. Wenn Menschen gegen ihr Lebensumfeld aufbegehren, wenn sie verändern wollen und übermächtiger staatlicher Gewalt die Stirn bieten, dann erleben sie häufig Prüfungen, die Wunden und tiefe Narben hinterlassen. Unser Autor Wilhelm Schmidt zeichnet in seinem Buch Verschworen, Verraten, Verfolgt sorgfältig Lebenswege in einer überpolitisierten Welt nach. Die Kulisse ist Dahme, Brandenburg, Berlin und Herzberg und natürlich das zweigeteilte Deutschland. Als Requisiten dienen Flugblätter, Telefone, Pistolen, Fluchtfahrzeuge und Akteure sind mit dabei, Menschen wie du und ich. Es ist kein Bühnenstück, sondern das wirkliche Leben. Das ist der 8. Bücherkammer-Podcast. Heute ist der 24.12.2020. Ihr hört hier am Mikrofon Stefanie Kammer und Christian Poser. Ich war nicht älter als 3, 4 Jahre. Da klopfte es eines Tages an unserer Tür. Hinter den Beinen meiner Mutter schielte ich hervor. Vor der Tür stand ein ernst blickender Fremder. Lumpen hingen an ihm herab. Niemand brachte ein Wort heraus. »Das ist dein Vater«, sagte meine Mutter nach einer Weile. Ich verstand nicht, was das bedeutete. Ich kannte meinen Vater bis zu diesem Moment nicht. Heide Dörfler blickt zurück auf die ganz frühen Jahre ihrer Kindheit in Herzberg. Die erste bewusste Begegnung mit ihrem Vater, Günther Hehn, nachdem er jahrelang verschwunden war, liegt inzwischen über 70 Jahre zurück. Er war immer ein zufriedener Mensch, ausgeglichen. Über seine Inhaftierung sprach er fast nicht. Einmal deutete er auf den Fernseher. Dort waren Bilder aus dem sowjetischen Straflager Workuta zu sehen. Dort bin ich gewesen. Viel mehr sagte er nicht. May 19, 1949. In den frühen Morgenstunden verschaffen sich Männer der sowjetischen Geheimpolizei Zutritt zur Wohnung Ernst-Thälmann-Straße Nummer 7. Günther Hehn lebt hier mit seiner Frau Ilse und den 2 kleinen Töchtern. Er wird festgenommen und abgeführt. Ob es zu Handgreiflichkeiten kommt, bleibt im Dunkeln. Die Männer mit den schwarzen Mänteln sind es gewohnt, bei Fluchtversuchen oder Widerstand nicht lange zu fackeln. Der Herzberger Kaufmann wird abgeholt. Das Leben seiner Familie geht zu Bruch. Über seinen Verbleib ist für Jahre rein gar nichts in Erfahrung zu bringen. Günther Hehn wird in das Mattgefängnis Potsdam-Lindenstraße gebracht. Was sich hinter den Gefängnismauern abspielt, ist nur schwer zu fassen. Dauerverhöre, wochenlange Einzelhaft, Demütigungen und an Folter grenzende physische Gewalt gehören zu den gängigen Ermittlungsverfahren des sowjetischen Geheimdienstes. Den Untersuchungshäftlingen wird jede Form der Körperpflege verweigert. An ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln ist nicht zu denken. Die Festgenommenen nehmen schon nach kurzer Zeit die Gestalt von Verwahrlosten an. Wer bei Zugluft und Temperaturen bis zum Gefrierpunkt halbstündlich mit Wasser übergossen wird, spürt seine Widerstandskraft schwinden. Freiwillige Geständnisse sind nicht selten. Am 13. Februar 1950 wird Günther Hehn mit anderen Inhaftierten wegen Banditentums und Vorbereitung bzw. Organisation eines bewaffneten Aufstandes vom sowjetischen Militärtribunal SMT Nummer 32575 verurteilt. Die Anschuldigungen sind damit aber noch nicht komplett. Bildung einer konterrevolutionären Organisation und illegale Gruppenbildung, Vorbereitung oder Begehung konterrevolutionärer Verbrechen, Teilnahme an entsprechenden Organisationen oder Mitwisserschaft, lauten die Vorwürfe. Der Prozess gleicht einer Farce. Der Dahmer Arzt Dr. Karl Horst Hennig steht an diesem Tag genauso wie Günther Hehn vor Gericht. Er erinnert sich. Dann kam das Tribunal am 13. Februar 1950 um 23 Uhr. Wir 20 der Gruppe Dahme standen vor dem sowjetischen Militärgericht ohne Verteidiger. Drei höhere Offiziere waren die Richter, von denen mindestens zwei bei der Verhandlung schliefen. Eine Kapitänin übersetzte anfangs die Urteilsbegründung. Sie sagte, die Gruppe wollte im Hinterteil der Roten Armee wühlen. Sonst nichts. Ein Ende wie Tausende unter anderen. 25 Jahre Zwangsarbeit. Stalins Norm. Ab nach Russland zur Arbeit. 25 Jahre Arbeitslager trennen die Verurteilten von der Außenwelt, vom alten Leben, von der Heimat. Eine schwer fassbare Unendlichkeit liegt vor ihnen. Was war eigentlich geschehen? Die politische Großwetterlage ist Ende der 40er Jahre auf Kalter Krieg umgeschwenkt. Amerikanische und sowjetische Geheimdienste liefern sich verdeckte Scharmützel. Allerlei Gruppen und Vereinigungen werden von beiden Seiten infiltriert. Die Konfrontationen entladen sich auf einem ideologischen Schlachtfeld, vor allem im geteilten Berlin, aber auch im weiteren Umland der Ostzone. Das benachbarte Dahme ist einer der Schauplätze. Dort finden sich auf Initiative des Arztes Dr. Christoph Ernst Luthardt Menschen zusammen, die vor allem eines teilen: die Unzufriedenheit mit den Verhältnissen unter sowjetischer Besatzung. Sie treffen sich zu sogenannten Sitzungen in Privatwohnungen und Gaststätten. Die Gruppe strebt vor allem Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung an. Westberliner Zeitungen werden den Ostblättern heimlich beigelegt. Eine harmlos erscheinende Plakataktion, die mit einem großen F für Freiheit wirbt, wird von einigen wenigen aktiven Mitgliedern umgesetzt. Am gefährlichsten ist wohl der widerrechtliche Waffenbesitz einzelner Widerständler. Ebenso die Nähe zur KGU, der vom amerikanischen Geheimdienst finanzierten Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit. Die Gruppe Dahme wird schließlich nach nur kurzer Zeit von einem Kollaborateur an die Sowjets verraten. Der Verräter fällt unmittelbar danach in West-Berlin befreundeten KGU-Leuten in die Hände. Mittels vorgehaltener Waffe entlockt man ihm Namen der Dahmer Widerständler. Die führenden Köpfe um Dr. Luthardt können gewarnt werden. Sie flüchten zum Teil auf spektakuläre Weise in den Westteil Berlins. Die sowjetische Geheimpolizei ist bereits im Anmarsch. Mehrere Verhaftungswellen und Hausdurchsuchungen folgen. In der Wohnung Dr. Luthardts fällt dem Geheimdienst eine Namensliste in die Hände. Wer darauf aufgeführt ist, gilt von nun an als Mittäter und Mitwisser, obwohl einige der betreffenden Personen nur Skatfreunde oder entfernte Bekannte des Arztes waren und nachweislich nichts mit der Gruppe zu tun hatten. Es ist anzunehmen, dass auch der Name Günther Hehns auf der Liste zu finden war. Ob Günther Hehn nun zu den Aktiven der Gruppe gehörte, bleibt fraglich. Ernst Puhlmann, ein enger Vertrauter Dr. Luthardts, glaubt sich zu erinnern, dass der junge Kaufmann Hehn mit dem Fahrrad die 28 Kilometer von Herzberg nach Dahme fuhr, um an den geheimen Treffen teilzunehmen. Günther Hehn selbst beteuerte gegenüber seiner Familie stets, nichts mit der Sache zu tun gehabt zu haben, ohne jedoch genauer erklärt zu haben, worum es sich überhaupt konkret gehandelt hatte. Vielleicht steckt in beidem ein Körnchen Wahrheit. Möglicherweise gehörte der Herzberger zum großen Bekanntenkreis des beliebten und zum Teil draufgängerischen Dahmer Arztes. Möglicherweise nahm er an der einen oder anderen Sitzung teil. Sie liefen eher gesellig als konspirativ ab. Eine aktive Beteiligung an Aktionen der Gruppe ist eher unwahrscheinlich für Hehn. Schließlich hatte der frisch gebackene Familienvater Hehn in Herzberg ein Unternehmen mit etlichen Angestellten zu führen. Hinzu kam die räumliche Entfernung Herzberg-Dahme, Sie spricht ebenso wenig für eine Beteiligung Hehns im großen Stile. Für die genauen Hintergründe des Tatgeschehens interessierten sich die sowjetischen Behörden ohnehin nicht. Ein bloßer Verdacht genügte, um unbequeme Zeitgenossen einer sinnvollen Aufgabe im sowjetischen Gesellschaftskoloss zuzuführen. Die Arbeitslager verschlissen Unmengen von Arbeitskräften. Der Bedarf war riesengroß. Nach der Urteilsverkündung landete Günther Hehn für 4 Monate in einer Sammelzelle. Die Mehrzahl der Insassen gehörte zur Dahmer-Gruppe. Die Stimmung dort beschrieben andere Verurteilte als überwiegend gelassen. Unter ihnen war auch der 64-jährige Studienrat Ludwig Kracke aus Dahme. Er verfügte über ausgezeichnete Russischkenntnisse, da er während des Ersten Weltkrieges bereits in russische Gefangenschaft geraten und schließlich durch das riesige Reich geflüchtet war. Er vermittelte seinen Mithäftlingen wertvolle Landes- und Sprachkenntnisse, die ihnen in den nächsten Jahren Dienste erweisen sollten. Seine angeschlagene Gesundheit und auch sein hohes Alter erlaubten es ihm nicht, auf eine erneute Heimkehr aus der Gefangenschaft zu hoffen. Umso mehr schien Krake mit seinem väterlichen Beistand den anderen Verurteilten gerade diese Hoffnung mitgeben zu wollen. In sogenannten Affenkäfigen begann im Juni 1950 die Deportation. Waggons, auf denen sich rechts und links eines Ganges 10 Käfige mit je einem Strafgefangenen befanden, fuhren in den Norden der Sowjetunion. Das Ziel dieses Transportes hieß Workuta. Das Straflagergebiet bestand aus 40 Einzellagern mit insgesamt 250.000 Insassen. Allesamt Arbeitssklaven aus Europa und Asien. Hochergiebige Steinkohlevorkommen sollten abgebaut werden. Massen von Menschen richtete die schwere körperliche Arbeit zugrunde. Kriminalität, miserable Ernährung und Unterbringung und das unwirtliche Klima der Tundra taten ihr Übriges. Auch Günther Hehn bekam dies am eigenen Leib zu spüren. Die Häftlingsakte des Herzbergers dokumentiert etliche schwere Erkrankungen. Möglicherweise zog sich Hehn bei Arbeiten im Schacht ein ernsthaftes Lungenleiden zu. Es scheint einem Wunder gleich, dass der junge Mann das Elend des Lagers doch noch überleben sollte. Nach Stalins Tod führte ein Kurswechsel in der sogenannten Kriegsgefangenenfrage zu ersten Entlassungen deutscher Strafgefangener. Das war im Jahr 1953. Günther Hehn war unter ihnen. Ende 1953 schickte man die entlassenen Workuta-Häftlinge in Gefängnisse nach Moskau. Dort wurden sie aufgepäppelt. Anfang 1954 kehrte so auch Günther Hehn schließlich zu seiner Familie nach Herzberg zurück. Allen ehemaligen Häftlingen wurde vor dem Betreten ostdeutschen Bodens unter Androhung erneuter Inhaftierung eine absolute Schweigepflicht auferlegt. Auch Günther Hehn schwieg weitestgehend über seine traumatischen Erlebnisse. Einmal erzählte er seiner Familie von den trübseligen Weihnachten in der Fremde in Workuta. Die Gefangenen sammelten in den Adventstagen Brotteig, den sie wie Plätzchen formten. Darauf gaben sie einen Klecks Marmelade, die sie heimlich von russischen Einheimischen zugesteckt bekommen hatten. In der Weihnachtszeit, so berichtete Günther Hehn seiner Familie, erfasste selbst die stärksten Gemüter unter ihnen ein zerreißendes Heimweh. Viel mehr ließ er nicht anklingen. Es widersprach seinem Wesen, die Menschen, die ihm nahestanden, mit den Lasten seiner Vergangenheit zu konfrontieren. Er starb am 1. November 1975 an den Spätfolgen der während der Zwangsarbeit zugezogenen Erkrankungen im Lungenbereich.
Unser verstorbener, aber sehr geschätzter Heimatfreund Helmut Knuppe erinnerte sich an Günther Hehn.
Er war ein lebensfroher Zeitgenosse, ein Kumpel, frei heraus und umgänglich, wie wir Herzberger Jungs eben sind. Ich traf ihn unmittelbar nach seiner Entlassung im Schwarzen Adler in Schlieben. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Nach einem tüchtigen Fahrradsport kehrte ich dort mit trockener Kehle ein. Und wer stand da hinter dem Zapfhahn? Günther. Ich habe ihn gefragt, wo er gewesen ist, und er legte sogleich den Finger auf den Mund. Etwas später bedeutete er mir, ihm in ein Hinterzimmerchen zu folgen, und er erzählte. Er musste im Nordural im Polargebiet arbeiten. Man hatte ihn zum Schachten eines Kanals am Oberlauf der Ussa eingesetzt. Nachdem er nicht in sein Haus zurück konnte und auch keine Zukunft hier im Osten sah, blieb ihm nur der Gang in den Westen. Dort übernahm er wohl ein Gasthaus. Soweit ich weiß, trafen sich bei ihm im Schwarzwald regelmäßig die Exilherzberger, die in den Westen abgehauen waren. Bei diesen Treffen wurden häufig Geschichten und Artikel von Fritz Steu vorgelesen. Die hatte er zuvor in den Westen geschmuggelt.
Für die Unterstützung bei der Spurensuche nach Günther Hehn danke ich Irmgard Wendt aus Herzberg. Sie ist schon verstorben. Auch Gertraude Hagemeister, Familie Streubel aus Dubro und der Tochter Günther Hehns, Heide Dörfler. Sie lebt in Andalusien in Spanien. Ohne die Forschungsarbeit unseres Autors Wilhelm Schmidt aus Premnitz über die Gruppe Dahme wäre die Geschichte des Herzberger Kaufmanns Hehn ganz sicher für immer in Vergessenheit geraten. Eine besondere Freude war mir auch die Zusammenarbeit mit dem Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes. Dort hat eine sehr nette Bearbeiterin Kontakt nach Moskau aufgenommen, um die Häftlingsakte von Günther Hehn zu beschaffen. Dank gilt auch den Hinterbliebenen des Gulag-Malers Julius Stürmer, die der Veröffentlichung seiner Werke immer bereitwillig zugestimmt haben und eben auch das Bild von Weihnachten hier zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, unser doch sehr ernster Podcast hat euch gefallen. Ihr habt es sicherlich längst mitbekommen. Heute ist der 24.12. Weihnachten. Setzt alles daran, es zu einem schönen Fest zu machen. Wir wünschen euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten. Bleibt gesund, munter, guter Dinge, immer zuversichtlich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Bis bald, sagt Stefanie Kammer.